Einen schönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 15. April, heute ist Karfreitag. Ein düsterer Tag im Kapitel der Menschheitsgeschichte. Andreas, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen hier aus Kanada, ja. Kurz zum Wetter, bevor wir in die Themen einsteigen. Es liegt ein Hochnebel über den See, aber wir können den See gut sehen und er changiert wie üblich. Und ich denke, wenn dieser Hochnebel sich so langsam verflüchtigt, so hatten wir es gestern und vorgestern auch gehabt, dann kommt die Sonne wieder durch. Gestern zum Beispiel hatten wir einen wirklich sonnigen Tag. Morgen werden wir wieder einen sonnigen Tag haben. Heute wird es mit großen wolkigen Abschnitten verbunden sein.
Ja, und ich habe es gerade gesagt, jeder weiß es natürlich auch. Heute ist Karfreitag, Andreas. Wir haben in den letzten beiden Tagen in den Abendgebeten ein bisschen näher darüber gesprochen. Und es gibt auch immer wieder eine Menge Anfragen jetzt hier von Christen, die sagen, ja, aber unser Glaube, unser christlicher Glaube beruht auf der Sühneopferlehre, dass Jesus für unsere Sünden sterben musste und zu gar keinem anderen Grunde hierher gekommen ist auf die Erde, um uns in die Wahrheit zu führen und uns die Sünden zu vergeben. Es ist eine recht verquere Ansicht, die von den Kirchen bis heute gelehrt wird. Und jeder, der sich Christ nennt, der beharrt eben genau auf dieser These. Vielleicht noch mal aus deiner Sicht eine Erläuterung, wie du die Zusammenhänge siehst und vielleicht auch noch mal ein bisschen Hintergrundlicht darauf, dass eben andere, die gar nicht sich Christ nennen und verhaftet sind in einer Kircheninstitution, vielleicht das auch gar nicht verstehen können.
Naja, also die Frage ist eben halt, ob man es verstehen will, denn diese Lehre ist ja sehr bequem an der Stelle. Und wenn man das mal versucht, mal formaljuristisch zu argumentieren, kennen wir bei Kriminalfällen zum Beispiel den Begriff der sogenannten Schutzbehauptung, dass jemand, der zum Beispiel eine Straftat begangen hat, anschließend behauptet, dass es eigentlich einer guten Sache diente, dass er diese Straftat begangen hat. Das nennt man Schutzbehauptung. Und ich muss das ganz ehrlich sagen, das sehe ich hier auch. Da gab es also beispielsweise die Pharisäer und die haben dann Jesus ermordet. Und das ist ja kein Vorgang der eines Unfalls, sondern eine vorsätzliche Ermordung mit Gejohle und allem drum und dran. Also eine wirklich ganz niedere Straftat aus niederen Beweggründen. Mord also. So, und dann im Nachhinein zu sagen, wir haben ihn eigentlich gar nicht ermordet, sondern wir haben Gottes Auftrag erfüllt, denn er sollte für unsere Sünden alle sterben. Das hat bei mir schon damals einen großen Knoten im Gehirn verursacht. Ich muss sagen, ich bin als katholischer Mensch geboren worden, habe meinen Kommunionsunterricht gehabt und bin dann bei dieser Frage dann natürlich schon mehr oder weniger gestolpert, weil da eine Unlogik drin ist. Und ich bin dann natürlich auch später ausgetreten, aber ich habe mit Konfession sowieso nicht so ganz viel am Hut, sondern versuche die Gottverbindung direkt aufzubauen. Und das ist keine Frage einer Konfession, sondern eine ganz individuelle Angelegenheit. Lange Rede, kurzer Sinn, zu sagen, dass die Mörder dafür gesorgt haben, dass Jesus ab dem Moment dann mehr oder weniger alle Sünden vergibt, wenn man am Symbol des Gekreuzigten seine Sünden dann ausschüttet. Das ist mir einfach ein bisschen zu verquer gedacht. Und wenn ich dann mit Katholiken darüber gesprochen habe oder mit christlichen Vertretern, dann kam eine Argumentation, die dermaßen umfangreich und irgendwo verquer war. Und ich wusste zum Schluss gar nicht mehr, welche Frage ich gestellt habe. Und das ist ein typisches Mittel, womit man dann auch von Fragen ablenkt. Und zum Schluss kommt dann dieser joviale Blick vom Gegenüber. Du bist einfach nicht so weit, dass du es nicht verstehen kannst.
In der Tat sind viele Dinge nicht logisch und deswegen auch nicht verständlich. Und aus meiner Sicht wird wohl auch diese Unwahrheit gelöst werden müssen, bevor man auch für diese ganze Erde eine Heilung oder Genesung erkennen kann und erwarten kann. Denn nochmal, Christus, der Gottessohn, ist auf die Erde gekommen, um den Menschen, die damals schon ziemlich verwirrt und verirrt waren, die Wahrheit zu bringen. Eben auch die Naturgesetze, die Schöpfungsgesetze. Und damals war offenbar genauso wie heute die Wahrheit gar nicht erwünscht. Wenn man sich da gut eingerichtet hatte, du hast die Pharisäer genannt, die Schriftgelehrten, die Römer, die waren ja alle mehr oder weniger dabei und haben gemeinsam beschlossen, auch wenn es bei dem einen oder anderen Zweifel gab, das wird so gemacht. Und es widerspricht ja schon alleine dem 5. Gebot, du sollst nicht töten.
Ja, und wie soll ich denn jemals aus dieser Misere herauskommen, auch als Individuum? Wir sind ja von der Reinkarnation überzeugt und wir wissen nicht, ich weiß nicht, ob ich selbst dazugehörte zu diesen grölenden Menschen. Und mir wird ganz übel, wenn ich darüber nachdenke. Aber wie soll ich mich dann damit auseinandersetzen, wenn ich diese Straftat negiere und von vornherein bei mir ausschließe, nur weil ich mich nicht daran erinnern kann, weil ich damals in einem anderen Körper steckte und meine Seele sich vielleicht noch intuitiv erinnert, aber sie nicht mehr mit einem konkreten Vorgang in Verbindung bringen kann, weil mittlerweile mein Kopf ein anderer ist und das Gehirn ein anderes ist und die Erinnerungen und die entsprechenden Empfindungen dazu ja separat abgelegt wird, nämlich sowohl in der Seele als auch im Verstand. Das sind ja die entscheidenden Faktoren.
Du hast vorhin von der Schutzbehauptung gesprochen, dieser juristischen Formel. Und das ist ein sehr interessanter Zusammenhang überhaupt im gesamten Bereich der Kirchen, der christlichen Kirchen. Und die christlichen Kirchen sind ja weltweit verbreitet. Also es wurde ja heftig christianisiert in den letzten hunderten Jahren, sodass auch diese Lehre, wahrscheinlich ist es auch so gedacht worden, dass die Menschen von Gott erfahren sollten durch den Gottessohn. Allerdings, wie auch die Christianisierung gelaufen ist mit Schwert und Feuer und Blut, das ist natürlich noch mal ein ganz anderes Thema. Und verwickelt immer wieder an erster Stelle ist natürlich Rom, ist die katholische Kirche auch. Aber auch nach der Teilung von rein römisch-katholisch in denn auch protestantisch-evangelisch ist diese Sühneopferlehre Bestandteil auf allen Seiten geblieben, Andreas. Und diese Schutzbehauptung. Ich meine, wenn wir sehen, welche riesengroßen Skandale zum Beispiel ja auch bei der katholischen Kirche zu verzeichnen sind, sodass sogar der Papst sich jetzt hier bei den indigenen Völkern Kanadas entschuldigen musste und es auch getan hat und die Bischöfe vorher auch, weil unendliches Leid über diese Menschen gebracht wurden, indem man ihnen die kleinen Kinder aus dem Haus geholt hat und sie zwangsumerzogen hat zum christlichen Glauben. Viele sind so gewalttätig behandelt worden, dass sie entweder daran gestorben sind oder eben auch an Missbrauch. Umfangreiche Gräber wurden hier entdeckt von namenlosen Kindern. Und wenn, also es gab jetzt eine offizielle Entschuldigung des Papstes, man soll das auch als einen ersten Schritt werten, aber wenn man doch sieht, auch in der evangelischen Kirche, da hat es eben auch Missbrauchsfälle gegeben in Kinderheimen und in Waisenhäusern und so weiter. Was ist das, was es eigentlich immer noch so unter dem Deckel halten will? Diese ganzen Missetaten, die ja hier, ich sage das in Anführungsstrichen, von den Tätern im Namen Gottes getan, bezeichnet werden.
Naja, man macht es ja eigentlich so, dass man nur das zugibt und auch sich dann dafür zu entschuldigen versucht, was mittlerweile die Spatzen von den Dächern pfeifen. Man ist ja nicht auf der Suche nach eigenen Straftaten. Man ist nicht auf der Suche nach den eigenen Fehlern, die man begangen hat, um sie noch zu Lebzeiten hier auszugleichen, sondern man negiert sie. Und die Schutzbehauptung ist ja in unserem ganzen Leben permanent. Wenn beispielsweise eine Mutter einen Kuchen backt für ein Kind, was am nächsten Tag Tag Geburtstag hat und der Bruder heimlich an den Kuchen rangeht und probiert diesen Kuchen und macht damit die Oberfläche des Kuchens kaputt und die Mutter kommt dann und sagt, da war doch jemand an dem Kuchen dran, dann sagt dieses Kind, der Bruder zum Beispiel, ich war das nicht. Und das ist eine Schutzbehauptung. Ganz klar, man schützt sich nämlich selbst damit, aber in Wirklichkeit kann man sich nämlich nicht damit schützen, weil wenn man die Gesetze der Natur und die Wechselwirkung versteht, dann gibt es nichts Besseres, als zu seinen Fehlern, zu seinen Sünden, zu seinen Verfehlungen zu stehen, Besserung zu geloben, um Verzeihung zu bitten, nicht sich selbst zu entschuldigen, das kann man übrigens nicht. Ich entschuldige mich nicht, denn das kann man nicht, sondern ich bitte um Entschuldigung. Ich bitte um Verzeihung und dann muss der andere oder in diesem Fall Gott mir dann verzeihen. Und wenn dann ich aber dafür dann auch meine Wechselwirkung erfahren muss, weil es natürlich ein gewisser Schmach ist, Verfehlungen zuzugeben. Und bei Morden ist es ja nicht nur ein Schmach, sondern eine schwere Straftat. Aber wie will ich jemals aus dieser Täterrolle rauskommen, aus diesem dunklen Dichten rauskommen, wenn ich nicht dazu stehe? Und dafür gibt es diese Schutzbehauptung.
Ja, und diese Schutzbehauptung, Andreas, du hast gerade gesagt, dass wir beide fest von der Reinkarnation ausgehen. Wir weisen immer wieder auch auf die drei Bände der Gralsbotschaft hin, im Lichte der Wahrheit, wo umfangreich über die notwendige Existenz der Reinkarnation berichtet wird und einem ganz klar logisch vor Augen geführt wird, dass es gar nicht anders sein kann. Und wenn man dann weiß, dass im 6. Jahrhundert vor nach Christus, 552, beim Konzil in Konstantinopel, die Reinkarnationslehre aus den Kirchenbüchern gestrichen wurde, die hieß damals Präexistenz der Seele. Das war die Lehre von Origenes von Alexandrien, einem Reinkarnationslehrer aus dem 2. Jahrhundert, der bis in dieses 6. Jahrhundert großen Widerhall gefunden hatte über den ewigen Kreislauf der menschlichen Seele, die hierher kommt, dann ihr Leben lebt, um sich zu entwickeln, um weiterzukommen, mit dem Ziel, irgendwann wieder in den Ausgangsort, das Paradies zu kommen, um dann im Jenseits weiter zu reifen und sich zu entwickeln und so die Wanderungen über Hunderte, Tausende, Zehntausende und wahrscheinlich noch mehr Jahre schon hinter sich hat. Also, all das wurde aus den Kirchenlehren gestrichen, sind noch ein paar Fragmente übrig, die wir natürlich auch alle gefunden haben. Wir haben darüber auch oft gesprochen, wir haben ein Buch darüber geschrieben oder sogar mehrere. Und was glaubst du, wie kann es kommen, dass dieser Origenes von Alexandrien damals im 6. Jahrhundert von der Kirche mit dem Kirchenbann belegt wurde? Und bis heute dieser Kirchenbann auch nicht aufgehoben wurde, auch wenn es mal zwischendurch vielleicht versucht wurde von jemandem. Das spielt jetzt hier aber gar keine Rolle. Es ist nicht aufgehoben. Warum, glaubst du, versucht die Kirche alles, um den Schäfchen nichts von der Reinkarnation zu berichten?
Ja, das sind eiskalte Machtinteressen, die dahinter stehen. Wie will ich denn Macht auf jemanden ausüben, der die Naturgesetze kennt und weiß, dass er ausschließlich für sich selbst verantwortlich ist und er auch eigenmächtig entscheiden kann, in welche Richtung er hinausgeht und zwar sogar über den sogenannten irdischen Tod hinaus? Also die Frage ist ja, es hat noch nie jemand beweisen können, dass es keine Reinkarnation gibt. Das wird auch schwierig werden. Weil die Situation spricht ja dafür, dass es sie gibt, weil alles sich wiederholt. Und zwar ausnahmslos alles. Ob das Wasserkreisläufe sind, ob das Stromkreisläufe sind oder die Jahreszeiten oder die Planeten um einen Stern herum. Alles dreht sich im Kreis und beginnt wieder von vorn. Selbst ein Baum, der in sich verrodet, vermottert, die Teile, die er überlässt, die werden wieder Grundbestandteil von neuen Pflanzen, die entstehen. Also alles beginnt wieder von vorn. Und ausgerechnet der Mensch soll eine gerade zurückziehen von links nach rechts, weil er sich so hoch entwickelt fühlt als Sonderling. Nein, das ist nicht, kann gar nicht sein. Das ist ziemlich absurd. Aber die Kirchen haben natürlich damit die Macht aufbauen können und können sagen, wir können dir die Sünden vergeben. Nicht Gott vergibt dir die Sünden, indem ich in den Schöpfungsgesetzen eingebunden für meine Sünden gerade stehe, sondern die Kirche als Institution hat sich die Macht gegeben. Und wenn man dann den Ablass erkennt und dann legt man den größten Schein eben halt in den Klingelbeutel oder durch eine große Spende oder durch sonstige steuerliche Situation und dann kann man sich mehr oder weniger freikaufen. Das ist natürlich absurd und verstößt gegen den gesunden Menschenverstand und auch komplett gegen die Intuition.
Ist denn nicht auch diese Sühne-Opfer-Lehre dieser Ablasshandel? Das heißt, die Kirche sagt, du brauchst jetzt nichts mehr dafür zu bezahlen, außer deine Kirchensteuer natürlich, sondern du kannst deine Sünden vor die Füße des gekreuzigten Heilands legen und damit seien sie dir vergeben. Jesus selber hat gesagt, ihr müsst eure Gewänder selber reinwaschen. Heißt, du musst deine Sünden selber bereuen und sühnen und sie dadurch vergeben lassen, dass du vielleicht auch selber anderen vergibst. All das sind ja die wichtigsten elementaren Pfeiler dieses Vorgangs, dass ich meine Sünden loswerde. Aber könnte man das nicht als eine Art modernen oder zeitgemäßen, in Anführungen natürlich, Ablasshandel nennen?
Ja, natürlich ist es das. Aber wir wissen natürlich alle, dass wenn ich beispielsweise meinen Körper verloddern lasse, ich bewege mich nicht, ich ernähre mich ausschließlich schlecht, ich saufe den ganzen Tag, nehme Drogen und ich bin irgendwann körperlich ein Wrack, dass ich nicht irgendwo hingehen kann und kann sagen, so, jetzt gebe ich meine Fehlverhalten zu und jetzt sagt der Pfarrer zu mir, alles ist wieder gut und ich komme als gesunder Mensch wieder raus. Nein, ich habe die Möglichkeiten, mich dann umzustellen, wenn man mich dahingehend entsprechend berät und muss dann einen entsprechenden Rücklauf in Kauf nehmen, um mich langsam wieder zu gesunden, indem ich eben verzichte, indem ich zum Beispiel Hunger habe am Anfang und all diese Dinge und vielleicht auch irgendwelche Entzugserscheinungen. Niemand kann mir sie auf der irdischen Ebene wegnehmen. Aus diesem Grunde geht es natürlich auch im Geistigen nicht.
Andreas, wir stehen kurz vor Ostern. Heute ist Karfreitag und Ostersonntag ist ja der dritte Tag nach der Kreuzigung, an dem Jesus auferstanden ist. Auch hier gibt es natürlich viele Missdeutungen. Also auch hier behauptet die Kirche, es sei der irdische Körper gewesen, der von Jesus auferstanden wurde. War es natürlich nicht, geht gar nicht, weil es gegen die Schöpfungsgesetze verstoßen würde, weil kein irdischer Körper, der einmal tot ist, wieder auferstehen kann. Jedoch natürlich der Geist oder die Seele, kann man auch sagen, die dann weiter wandert. Und in diesem Fall ist ja alles im Bereich der Naturgesetze innerhalb von diesen drei Tagen. Kannst du vielleicht noch mal ein paar Worte dazu sagen? Und ist nicht gerade dieser Vorgang der beste Beweis für die Reinkarnation, für die Auferstehung der Seele? Und könnten wir nicht alle wenigstens dadurch die Reinkarnation besser verstehen und in unser Leben übertragen lernen, wenn es richtig erklärt werden würde?
Ja, wir müssen einfach sehen, wenn wir uns darauf einigen, dass die Schöpfung Gottes, die Schöpfung, in der wir hier leben dürfen, durch die Urkraftzentrale, ich will jetzt mal den Begriff rausnehmen, durch die Urkraftzentrale, wenn diese Schöpfung, wie wir sie erleben, die Natur perfekt ist, absolut perfekt und allumfassend, dann bedeutet das, dass das hundertprozentige ist und es geht nichts mehr darüber. Mit anderen Worten, bleibt dann auch kein Platz mehr für irgendein sogenanntes Wunder. Es gibt keine Wunder. Es geht alles nur im Rahmen dieser Schöpfungsgesetze, die wir hier haben, ob wir sie verstehen oder nicht, ob wir noch neue Dinge erkennen, die wir vorher nicht erkannt haben. Das sind zwar Dinge, über die man sich wundern kann, aber das sind keine Wunder außerhalb der Schöpfungsarchitektur. Und insofern kann es natürlich nicht sein, wenn ein menschlicher Körper den irdischen Tod erreicht hat, das heißt, die Seele ausgezogen ist und das dauert eben halt eine gewisse Zeit, bis die Seele ausgezogen ist. Das kann ein paar Tage dauern, aber die Situation ist so, dass der Körper, wenn er einmal verstorben ist, nicht wiederbelebt werden kann. Das ist unmöglich, denn das wäre letztendlich, wenn ich so etwas behaupte, eine Herabzerrung der Schöpfung an sich. Das geht schon in Richtung Blasphemie aus meiner Sicht, so etwas zu behaupten.
Ich möchte noch eine Frage zum Abschluss dieses doch sehr wichtigen Themas für unsere Existenz stellen, nämlich die Reinkarnation, die weder in der Schule gelehrt wird, noch auf irgendwelchen Universitäten, jedenfalls nicht in der westlichen Welt. Es gibt ja viele Religionen, die durchaus von der Reinkarnation überzeugt sind. Das sind östliche, asiatische Religionen unter anderem. Aber kann man nicht sogar sagen, dass die Reinkarnation das zentrale Thema unseres Lebens ist?
Ja, natürlich ist es das. Und wir merken es ja auch an unserem täglichen Leben, wenn wir in unserem Erdengang, also die Geburt ist ja die eine Seite und der Tod ist die andere Seite. Also das Gegenteil vom Tod ist nicht das Leben, sondern das Gegenteil von dem irdischen Tod ist die Geburt. Und das ist der Erdengang, den wir gegangen sind. Und wenn wir wissen zum Beispiel, ich frage irgendjemanden, wie war deine Telefonnummer, als du ein kleines Kind war? Und das liegt schon 50, 60 Jahre zurück. Die meisten Menschen können mir diese Telefonnummer aus dem Kopf ins Gesicht sagen. Und ich frage sie dann immer, wo kommt diese Telefonnummer her? Und dann wird man sagen, ja, die habe ich noch im Kopf. Und jetzt sage ich, die war in einem Langzeitgedächtnis angelegt in einem Gehirn. Da sind also regelrechte Molekularstrukturen, irgendwelche Eiweißbausteine, eine Art biologischer USB-Stick, wo diese Telefonnummer abgespeichert war. Man nennt das Langzeitgedächtnis. So, und so legen wir die Erinnerungen ab, die wir haben, die uns irgendwie prägen. So, wir haben aber noch eine andere Form der Erinnerung. Das ist nämlich die Intuition, die tiefe Empfindung. Die erste große Liebe beispielsweise. Eine wunderbare Musik, die mich trifft. Oder auch ein furchtbares Chaos, eine furchtbare Tragödie. Ein Haus brennt ab, ich höre irgendwelche Schreie. All diese Dinge können sich bei mir ganz tief in der Seele manifestieren. Aber mit all diesen Erlebnissen verbinde ich immer irgendwie eine, also den Verstand, die Erinnerung, die ich hatte. Wenn ich aber jetzt beispielsweise aus meinem Körper ausziehe, weil ich nämlich meinen Körper aufgrund Alters und Abnutzung abgeben muss, und dann gehe ich raus ins Jenseits und komme irgendwann wieder zurück in einen neuen Körper, dann nehme ich die Empfindung aus den vorherigen Leben ja mit. Aber die Erinnerung im neuen Körper ist natürlich nicht mehr vorhanden. Und jetzt habe ich ein...
Die Verstandeserinnerung.
Die Verstandeserinnerung, genau, die Verstandeserinnerung. Und jetzt habe ich ein Déjà-vu. Jeder von uns kennt ein Déjà-vu, dass er plötzlich sagt, hier war ich doch schon mal, Moment mal. Und jetzt fange ich ganz kurz an und sage, ich versuche es gerade zu begreifen und es ist schon wieder weg in dem Augenblick. Eine Empfindung, die mich tief berührt und ich spüre ganz genau, ich erlebe gerade etwas, was ich schon erlebt habe, vielleicht in einem Land, in dem ich in dieser Inkarnation noch nie war. Daraus lässt sich natürlich ableiten, dass meine Seele jetzt oben in meinem derzeitigen Kopf, in dem aktuellen Kopf, quasi im Verstand sucht, welche Erinnerung passt zu dieser Emotion, zu dieser Intuition. Und wird natürlich nicht fündig, weil die Erinnerung noch in einem anderen Kopf eines anderen Körpers abgelegt war. Ich mache es wirklich ganz einfach. Und dann läuft diese Erinnerungssuche quasi auf der Verstandesebene ins Leere. Und das, was übrig bleibt, ist nur dieser Impuls, dieser tiefen Empfindung. Und das nennen wir dann Déjà-vu. Das sind ja schon mehr als Hinweise auf Leben, die schon vor unserem jetzigen Erdengang da waren.
Ja, es gibt viele Beispiele dafür. Man könnte stundenlang darüber diskutieren, weil es ein hoch spannendes Thema ist. Aber wir haben neulich ja ein Video eingestellt, du und ich, wir haben hier auch in dieser Sendung darüber gesprochen, über diesen WEF-Historiker Harari, der jetzt aus den eigenen Kreisen als der Prophet bezeichnet wird. Der hatte ja prophezeit, dass der Mensch eigentlich überhaupt keinen eigenen Willen hat, keine Seele, keine innere Empfindung, sondern gar nichts von dem. Aber er und seine Verbündeten, das seien diejenigen, die göttlich seien und sozusagen die Menschheit führen will. Also das heißt, es werden gewisse Strukturen aufgestellt, dass die Masse einfach gedankenlos dem folgen kann, nicht mehr nachdenken muss, nichts mehr durchempfinden muss. Andreas, wenn solche Leute so etwas machen, man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass die schon ein bisschen mehr auch über die Naturgesetze kennen könnten oder müssten, wenn sie solche großen Pläne haben, wie ja auch einige Milliardäre, über einen werden wir heute noch sprechen, über Elon Musk, der die Sterne am Himmel aufhängt und sagt, ich vernetze die ganze Welt. Oder der andere, der die Sonne verdunkeln will oder genmanipulierte Mücken auf die Menschheit loslässt und auf die Natur. Ist das auch bei Ihnen ein Schutzbehauptungsverhalten? Auch unsere Politiker zum Beispiel, dass man sich nicht um dieses zentral wichtige Thema zu kümmern scheint, das ja eng verbunden ist mit der Verantwortung, die jeder Einzelne für jedes einzelne Handeln und Denken und Sagen übernimmt.
Ja, hier kommt eine Art Erbsünde ins Spiel. Über Jahrhunderte, genau genommen über Jahrtausende, hat der Mensch den Verstand unglaublich überzüchtet und dabei den Kontakt zur Schöpfung, in der er sich bewegen darf, die Demut auch mit sich bringt, völlig verloren. Und wenn wir wissen, dass unser Gehirn besteht einmal aus dem geistigen Teil, mit Geist meine ich eben nicht, dass einer schnell denken kann. Das heißt immer sehr schnell, einer ist geistig rege. Das hat damit nichts zu tun, sondern der Geist ist auch letztendlich, das ist quasi ich selbst, ja? Und ich bin selbst in diesem Körper, bewohne meinen Körper und ich empfange mit diesem Geist natürlich auch die Schöpfungskräfte, die übrigens dann auch meinen Körper permanent beleben. Denn ein menschlicher Körper lebt nicht von alleine, er muss ja belebt werden und das permanent mit bestimmten Mechanismen. Christopher Vasey schreibt in seinem Buch übrigens mit dem Blutgeheimnis hervorragend über dieses Thema. Und das ist unfassbar, was da eigentlich hintersteht. Und wir haben mittlerweile den Verstand, der eigentlich nur ein Werkzeug ist, den uns der Körper zur Verfügung stellt, wie eine Hand, mit der ich greifen kann, Beine, mit denen ich gehen kann, habe ich einen Verstand, mit dem ich denken kann. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich diesen Verstand aber erhebe zu einer Eigendynamik, der mir sogar die Welt erklärt und sich sogar über die Schöpfung stellt, das heißt, sich nicht mehr dem Geist unterordnet, nämlich dieser Schöpfungsenergie, dieser Urkraftzentrale, die über allem thront, dann entsteht genau das, was wir jetzt haben, nämlich eine Verstandesüberzüchtung und damit die schwere geistige Behinderung. Und diese geistige Behinderung oder diese Verstandesüberzüchtung, die finde ich, wenn jemand sagt, ich habe noch nie eine Seele gefunden und ich spreche eine Seele ab. Es hat auch noch nie ein Arzt bei einer Obduktion einen Gedanken gefunden. Und aus diesem Grunde kann ich auch nicht sagen, es hat noch nie einen Gedanken gegeben, weil man hat noch nie einen isoliert bei einer Obduktion. Und was wir hier gesehen haben bei diesem Harari, das ist ja eine dann daraus folgende tiefe Verachtung der Schöpfung und tiefe Verachtung auch des menschlichen geistigen Bewusstseins. Das ist ja die Verachtung, die dahinter steht. Für mich ist es das komprimierteste an Dunkelheit, was ich mir vorstellen kann. Und wenn ich weiß, dass eine solche Figur direkt in den obersten Ebenen des World Economic Forum quasi Rang und Namen hat und maßgeblich auch beeinflusst diese führenden Menschen, die diese Welt hier mehr oder weniger in eine neue Ära führen wollen und die Menschen mehr oder weniger als Untermenschen sogar bezeichnen, als nutzlose Esser hat er sie sogar bezeichnet und sich selbst und seine Klasse als eine göttliche Art bezeichnet. Also das erinnert mich an Euthanasie. Und gerade in der deutschen Geschichte bin ich natürlich extrem empfindlich, wenn jemand von Untermenschen und rassistisch reagiert. Und wenn ich sehe, dass das World Economic Forum hier auf einer Ebene über diesen Harari, den sie nicht nur sprechen lassen, sondern offenbar auch unterstützen, dass hier ein Euthanasie-Programm gefahren wird mit einem Rassismus, wie es die Welt nicht einmal im Dritten Reich erlebt hat. Denn hier ist also die richtige Aussage, wir wollen uns selbst göttlich erheben und alle anderen mehr oder weniger reduzieren zu einer stumpfen, tumpen Masse. Mehr Rassismus geht nicht.
Ja, und zwar die Macht praktisch über die gesamte Welt übernehmen. Nicht nur über ein Land, sondern man will die Macht über die gesamte Welt übernehmen. Andreas, immer wieder sprechen wir über die Schöpfungsgesetze. Und es gibt immer wieder Menschen, die fragen, was sind die Schöpfungsgesetze? Und natürlich haben wir die Gebote, die ja mehr oder weniger fast schon heute juristisch ein Fundament auch sind. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider den Nächsten und so, du sollst nicht begehren deines Nächsten, Haus, Hof, Weib und so weiter. du sollst nicht stehlen, all das sind ja juristische Fundamente unserer Gesellschaft. Aber wenn man fragt, was sind die Schöpfungsgesetze im Einzelnen, dann kann man, wenn man im Lichte der Wahrheit in der Gralsbotschaft aufmerksam liest, relativ schnell erkennen, dass es drei wichtige Gesetze gibt. Und vielleicht wollen wir heute die Zeit einmal nutzen, dass du zu diesen drei Gesetzen im Einzelnen etwas sagst und erläuterst. Denn es sind, man kann fast sagen, diese drei Gesetze, die die Welt im Innersten zusammenhalten. So wie Goethe gefragt hat, was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Und ich kann mich erinnern, der sehr berühmte, renommierte Physiker Stephen Hawking, der hatte ja kurz vor seinem Hinübergehen noch geklagt und gesagt, ich suche dieses eine große Gesetz. Aber dieses eine große Gesetz, könnte man vielleicht sagen, ist die Liebe Gottes, die überall verankert ist. Aber diese drei sehr sachlichen und auch wissenschaftlich zu erläuternden Gesetze, magst du mal etwas dazu sagen? Das wäre vielleicht mal heute sehr aufschlussreich.
Ja, das sind ja wissenschaftliche Gesetze, weil die geistigen Gesetze schaffen Wissen. Und das ist letztendlich auch die Aufgabe der Wissenschaft. Das große Problem ist ja, dass die Wissenschaft sich auf der materiellen Ebene erhoben hat, über die Anwendung der Natur hinaus, hin zur Erklärung, wie die Natur funktioniert, sogar warum sie funktioniert, um sich selbst sogar zu göttlichen Wesen zu machen. Das ist das, was wir gerade damit genannt hatten. Und wenn wir lernen, dass wir nicht oberhalb der Schöpfung stehen, sondern in der Schöpfung integriert sind, also Teile der Schöpfung sind, im Rahmen einer bestimmten Schöpfungsarchitektur, die sich durch verschiedene Ebenen hindurch entwickelt, nämlich von der Urkraftzentrale bis runter zu uns. Also wir sind da nicht die Krone, auch wenn wir im Selbstbewusstsein sind und in der Eigenverantwortung, sondern wir gehören mehr oder weniger zur letzten Nachschöpfung. Das mögen viele nicht hören, aber auch genau das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Voraussetzung ist zu verstehen und auch zu verinnerlichen, weil das natürlich auch eine hohe Motivation bringt, sich daraus zu entwickeln. Im Gegenteil, sich selbst erstmal auf ein Podest zu stellen und zu sagen, ich bin ganz toller, ist sehr einfach. Aber zu erkennen, dass man über vielleicht viele Jahrhunderte, Jahrtausende heute in einem Versagensergebnis plötzlich steht, das kann auch motivieren zu sagen, ich kehre das Ganze um. Zurück zu den Gesetzen. Entschuldigung, ich habe zu weit erzählt jetzt. Aber das erste Schöpfungsgesetz ist ja das Gesetz der Schwere. Und das kennen wir alle. Denn schweres, dichtes Material senkt sich ab, leichtes steigt. Und das ist nicht nur beim Materiellen, sondern das ist auch im geistigen Bereich. Man kann sich auch beispielsweise geistig, menschlich dermaßen runterziehen. Das kennen wir alle, wenn wir unser Milieu dermaßen verändern durch unsere Gedanken, die wir dann mehr oder weniger zurückernten, dann kann es sein, dass wir immer schwerer werden und es zieht uns nach unten. Es kann auch sein, dass wir leicht sind. Wir zum Beispiel neigen zu einer sehr starken Leichtigkeit. Das wollen wir auch. Wir wollen nämlich lichtverbunden sein und wir haben hohe Sehnsucht nach dem Licht und nach der Leichtigkeit. Wie zeigt sich das in der Natur?
Ganz kurz, entschuldige, dass ich das unterbreche. Ich möchte das nur ganz kurz veranschaulichen, auch für die Frauen, wenn es jetzt zu wissenschaftlich wird. Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Aufgabe jetzt hier auf der Erde ist, uns zu entwickeln, das heißt zu befreien von den schweren Fesseln unseres Karmas. Das Karma häufen wir ja an, indem wir falsche Aussagen treffen, jemanden verleumden, betrügen, vielleicht jemanden ermorden oder eben also falsche Worte, falsche Gedanken, falsche Taten. Und das ist ein Karma, das wir mit uns herumschleppen und das uns beschwert. Und uns davon zu befreien, das macht uns leichter.
Richtig. Und wenn wir geboren werden, dann sind wir noch längst nicht karmafrei. Auch das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, dass niemand so ganz unschuldig auf die Erde kommt, wie man es gerne hätte. Das klingt zwar wunderbar, dieses frische neue Kind, was auf die Erde kommt, es ist völlig unschuldig. Das ist wirklich mit großer Vorsicht zu sehen. Und ich muss da vorsichtig sein, auch weil wir niemanden jetzt im Prinzip vor den Kopf stoßen wollen, weil wenn jemand zum Beispiel Schicksale erleben musste und so weiter und so fort, dann ist das schwer auch erst einmal überhaupt anzunehmen. Ich verstehe das auch. Kommen wir zu der Schwere zurück. Wir sehen das in der Natur. Wenn wir einen Stein mit dem Arm oben halten und ich lasse diesen Stein los, dann saust er durch die Luft und zwar so lange, bis er auf einen Gegenstand stößt. Meistens ist es der Boden. Und dieser Gegenstand, der hat mindestens dieselbe Dichte des Steins oder ist sogar noch dichter. Erst dann wird es gebremst. Wir wissen, wenn die Dichte nicht gleich ist, dann fällt es weiter. Wasser zum Beispiel ist dichter als Luft, aber der Stein fällt weiter runter, auch wenn er dann etwas langsamer fällt, weil es eben etwas dichter ist, das Wasser. So, andersrum natürlich auch genauso. Wenn ich einen Gasluftballon habe und ich lege ihn auf den Boden und ich lasse ihn los und will ihn dort liegen lassen, dann werde ich feststellen, der bleibt nicht liegen, sondern der steigt auf. Wo steigt er auf? Er steigt dahin, wo er entsprechend seiner Dichte, die er in diesem Gummiballon hat, nämlich dieser Gasdichte, nämlich sein Außenmilieu findet, dort, wo er hingehört. Und er fängt dann an und steigt und steigt und steigt immer höher, immer höher. Aber er steigt nicht ins Unermessliche. Er hört nämlich dort auf zu steigen, wo der Außendruck genauso ist wie der Innendruck im Ballon. Dann ist sein Ziel erreicht. So, da gehört er dann quasi hin. Oder nehmt ein Stückchen Holz und ihr taucht auf den Grund eines Badesees und versucht, das Stück Holz auf den Boden zu legen und ihr lasst es los. Was passiert? Das Holz steigt auf. Wir sehen also hier ganz normal an den täglichen Erlebnissen, wie wir das Gesetz der Schwere und der Dichte, also quasi nachvollziehen können. Das ist auf der materiellen Ebene. Genau dieselben Gesetze der Natur sind nämlich dieselben, nicht die gleichen, nicht ähnliche, sondern identische Gesetze sind auch für die Seele zuständig. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel irgendwann nach meinem irdischen Tod, also hinübergehe auf die andere Seite, dann verliere ich meinen Körper und meine Seele wird dann in einer bestimmten Dichte sein, je nachdem, was ich mir aufgeladen habe oder inwieweit ich mich befreit habe von irgendwelchen Altlasten, von irgendwelchen karmischen Dingen, die mich belastet haben. Und was passiert dann? Ich pendle mich dann auf der anderen Seite dort ein, wo ich hingehöre. Entweder steige ich auf, weil ich mich verbessert habe, oder ich sinke eben halt ab, weil ich vielleicht wieder oder ganz besonders versagt habe.
Du hast das sehr anschaulich dargestellt und man kann natürlich an vielen Ereignissen und Punkten im Leben dieses Gesetz angewendet oder angewandt sehen und kann sich darüber seine Gedanken machen. Ich finde natürlich dann den geistigen Teil sehr spannend, eben auch, wenn die Seele aus dem schweren Erdenkörper herauszieht und natürlich in leichtere Gefilde hinübergeht, als es die Erde ist. Also wir auf der grobstofflichen Erde sind somit eigentlich das Schwerste, sonst könnten wir uns ja hier unten gar nicht halten in der Schöpfung.
Ja, natürlich sind wir das. Und wenn wir wissen, dass wir von der eigentlichen Schöpferkraft, und das ist ja die Architektur, die sich aufbaut, man muss einfach wissen an der Stelle, wir argumentieren ja auf der Basis des Lichtes der Wahrheit. Das ist ein Werk, welches Abdruschin geschrieben hat und dort finden wir die gesamten Schöpfungsgesetze wieder. Und diese Art der Erklärung, diese Vermittlung dieses unendlichen Wissens auf der intuitiven und auf der Verstandesebene. Es gibt auch ein intuitives Wissen, musste ich wirklich lernen, weil ich war auch geistig schwer behindert durch meine Verstandesüberzüchtung in der Vergangenheit, die materiell mathematisch ausgerichtet war. So, und ich kenne eben halt die verschiedenen Religionen, die ich heute sehe. Da gibt es zum Beispiel die katholischen, da gibt es dann beispielsweise Buddhisten, da gibt es dann beispielsweise Chemiker und Physiker. Ja, ich rechne das auch mit in die Religion. Die fangen nämlich alle damit an. Wir sind hier unten und jetzt fangen wir an und werden immer feiner, immer höher, versuchen wir zu forschen. Nehmen wir einen Physiker, der nimmt einen Stuhl, hat eine Form, er zerschlägt diesen Stuhl, weil er die Form vernichten will. Und was hat er dann? Zwei Bruchstücke. Jetzt hat er die Form zwar zerstört, hat aber eine neue Form. Jetzt nimmt er das eine Bruchstück, zerschlägt es nochmal und dieses Bruchstück wieder und wieder und wieder. Und irgendwann ist es so klein, dann nennt man das übrigens Atomphysiker, dass dann quasi nur noch ein Kern übrig bleibt. Das ist dann dieser atomare Zustand. Und wenn ich den plötzlich zerschlage, Was passiert dann? Dann plötzlich verliert die Materie ihre Energie und was übrig bleibt, ist nur noch eine Form. Das kann man auf einem Bildschirm so sichtbar machen in einer stehenden Welle. Also wer sich zum Beispiel mit verschiedenen Physikern auseinandergesetzt hat, der kennt diese Systeme. Das sage ich jetzt, Moment mal. Ich muss doch erst Materie haben, aus der ich eine Form bilden kann. Ich habe doch nicht erst die Form und die Materie ist dem nachgeordnet. Und hier wird es schwierig. Und genau da hört dann die Wissenschaft auf und spricht dann von einem neuen Begriff, das heißt dann Quantenphysik. Und mit der Quantenphysik zum Beispiel kann man alles behaupten, ohne etwas erklären zu müssen. Weil braucht man ja nicht, weil es ja Quantenphysik. Und hier kommt eben halt genau die andere Situation, wenn wir im Lichte der Wahrheit das betrachten. Da beginnt die Geschichte nicht von dem Menschen von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Von der Urkraftzentrale über die einzelnen, wie nennt man das, Ebenen, Schöpfungsebenen. Und diese Ebenen sich immer mehr verdichten, auch je weiter sie von der Urquelle wegkommen. Und dann irgendwann landen wir beim Atom. Und vom Atom zum Menschen ist es nicht mehr weit, das wissen wir. Und genau das ist der Punkt, dass wir hier von der anderen Seite argumentieren. Und plötzlich wird uns der größte Teil der Schöpfung erst einmal klar. Denn der untere Teil ist nämlich genau immer die Grenze. Wenn es materiell wird, das Materielle aufhört, Raum und Zeit verlassen werden müsste, dann spätestens ist jede Wissenschaft am Ende. Und hier beginnt also quasi erst das Licht der Wahrheit.
Und jetzt möchte ich Herrn Professor Popp wieder einfangen, weil wir erst ein Gesetz durchgesprochen haben. Das war das Gesetz der Schwere. Wir kommen jetzt zum nächsten Gesetz, Andreas. Es gibt natürlich noch viel mehr Schöpfungsgesetze, aber diese drei sind die relevantesten, die wir beobachten können in unserem täglichen Leben, praktisch in jedem Augenblick. Das Gesetz der Wechselwirkung.
Oh, der Wechselwirkung, okay. Ja, die Wechselwirkung ist ein ganz wichtiger Punkt, das wissen wir. Wenn wir einen Ball hochwerfen, dann kommt er wieder runter. Und wenn wir ihn ganz hochwerfen, dann kommt er auch wieder runter. Also wenn er nicht mal runterkommt, müsst ihr euch fragen, was ihr geraucht habt. Also das ist ganz wichtig. Das heißt, wir haben immer wieder die Wechselwirkung, dass wenn ich zum Beispiel Disteln säen würde, einsäen, dann kann ich keinen Mais ernten. Wenn ich etwas Gutes tue, dann kann ich nichts Schlechtes zurückbekommen. Wenn ich etwas Schlechtes tue, kommt nichts Gutes zurück, sondern immer nur die Wechselwirkung dessen, was wir erleben. Wir sehen das gerade jetzt zum Beispiel in der Geschichte, die wir in Europa erleben. Und da möchte ich vielleicht nochmal auf dein Buch Blutgerecht Europa von Eva ansprechen, weil hier wird die Wechselwirkung am deutlichsten. Eva beschreibt in diesem Buch Blutgerecht Europa, wie die Kolonialisierungsstrukturen aufgebaut wurden seit Karl dem Großen und wie diese Kolonialisierungsstufen sich dann immer wieder in einer Wechselwirkung gezeigt haben. Also da waren es erst die Römer, die die Germanen mehr oder weniger unterdrückt haben und haben sie mehr oder weniger auch geschunden. Und da gab es eben halt diese Sachsenschlechter wie Karl den Großen und so weiter. Und das führte dann dazu, dass dann die Germanen irgendwann selbst zu Kolonialisierern wurden und haben dann in verschiedenen Gebieten, zum Beispiel in Großbritannien und so weiter, das waren übrigens auch Germanenstämme. Germanen ist also keine ethnische Gruppe, sondern das ist auch eine bestimmte Lebensphilosophie, die dahinter steht. Das muss man auch wissen. Und dann hat man dann quasi dort entsprechend Kolonialisierung auch durchgeführt. Denken wir an die afrikanischen Kolonialisierung. Denken wir an Lateinamerika, die massiv unterdrückt wurden. Jetzt beispielsweise kommt wieder eine Wechselwirkung. Das Pendel schlägt wieder zurück, indem zum Beispiel in den europäischen Unterdrückerländern der Vergangenheit jetzt selbst Flutungen von externen Völkern reinkommen, die die ehemaligen Kolonialisierer bzw. deren Nachkommen jetzt wiederum mit der Wechselwirkung versehen. Das sehen wir also ganz deutlich in diesem Zusammenhang. Und dieses Buch Blutgerecht Europa ist ein ideales Einstiegswerk an dieser Stelle übrigens auch, um sich mit dem Licht der Wahrheit auseinanderzusetzen, um diese Gesetze der Natur wirklich verstehen zu können.
Okay, es ist auch dieses Gesetz, wo der Gottessohn oder das der Gottessohn näher gebracht hat mit dem Satz, was der Mensch sät, das wird er ernten. An mancher Stelle sagt er sogar, wird er vielfach ernten, was eben auch der Fall ist. Das heißt, da sind wir wieder bei der Reinkarnation, da sind wir auch wieder beim Karma. Alles, was wir tun, kommt in derselben Qualität oft vielfach auf uns zurück. Was natürlich, wenn wir dieses Gesetz im Zuge der Reinkarnation näher betrachten, extrem wichtig ist für unser Verhalten. Und viele ostasiatische Völker, südostasiatische Völker, haben das in ihrem Denken eingehämmert, dass sie sagen, wenn ich was Schlechtes tue, dann kommt das auf mich zurück, deswegen lasse ich das lieber. Und das ist ja ein Punkt, der zum Beispiel im christlichen Glauben eigentlich gar nicht vorkommt und deswegen diese ganze Situation nicht ungefährlich ist.
Ja, das sehen wir in der volkstümlichen Weisheit. Wenn du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das bedeutet, dass hier schon vorausgesetzt wird, achte darauf, dass du niemandem etwas tust, es kommt nämlich sonst wieder zurück auf dich. Und wenn du das nicht erleben willst, dann kannst du es nur verhindern, indem du es bei anderen auch nicht anwendest. Und das sind so die alten Volksweisheiten, die wir haben, die so genauso wichtig sind, wie wenn man sagt, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen zum Beispiel. Ja, auch das sind so wichtige Volksweisheiten, weil zum Beispiel Leib und Seele, das ist vielleicht nochmal wichtig, offenbar getrennt ist oder getrennt sind und zusammengehalten werden müssen. Nicht zusammengetackert, nicht zusammen verschraubt, sondern zusammengehalten. Also Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, bedeutet, wenn du isst und trinkst, dann hast du einen Stoffwechsel und dieser Metabolismus führt zu Energie und diese Energie führt zu einem gesunden Blut und dieses gesunde Blut hält dann über eine ganz bestimmte Mechanik der Ausstrahlung Leib und Seele zusammen. Und wenn dann eben halt das Essen und Trinken wegfällt, dann fehlt die Energie, die Blutausstrahlung würde abnehmen und dann würde sich Leib und Seele trennen. Und das wäre dann der irdische Tod. Das finden wir alles überall wieder.
Und dann steht man auch neben sich. Das heißt, diese beiden sind nicht miteinander verbunden, sondern sie stehen nebeneinander oder man ist nicht bei sich. Ne, der steht neben sich. Das sind ja alles diese alten Sprichwörter, die viel mehr aussagen, als wir das registrieren.
Ja, ich muss hier nochmal auf Christopher Vasey, das ist ganz wichtig gerade für mich, das spüre ich richtig innerlich. Das Blutgeheimnis von Christopher Vasey beschreibt diesen Zusammenhang unseres Ich selbst, das Prinzip des Lebens, die Verbindung mit unserem Körper, also die Verbindung unserer Person, unseres Ichs mit unserem Körper. Ich bin kein Körper, sondern ich habe einen Körper. Und das ist wichtig. Ich bin also letztendlich der Geist, der diesen Körper bewohnt. Dieser Geist ist umhüllt, das nennt man dann Seele. Ich bin da schon darauf hingewiesen worden, das sollte ich ein bisschen genauer argumentieren für die Insider. Aber das ist jetzt gar nicht relevant. Das ist wirklich wichtig, das zu erkennen, dass wir eben verbunden sind und diese Verbindung permanent brauchen. Dazu gehört auch eine gesunde Blutausstrahlung. Das merkt man, wenn man zum Beispiel Alkohol getrunken hat oder wenn man irgendwie anders betäubt ist durch bestimmte Krankheiten. Dann verändert sich durch den Alkoholgehalt im Blut auch die Blutausstrahlung und die Verbindung zur tatsächlichen Schöpfung wird schwammiger, wird unschärfer. Und das spürt man natürlich auch in seinem normalen Verhalten. Das geht dann bis in die materiellen Dinge wie das Gehirn und so weiter dann zurück, spürbar dann für die anderen.
So, lieber Andreas, und das dritte Gesetz, das haben wir nämlich auch noch, das große Naturgesetz der Anziehung der Gleichart. Nach der sitzen wir beide hier nebeneinander. Nach dieser Gleichart oder dem Gesetz der Anziehung der Gleichart seid ihr hier im Kanal bei uns angekommen, weil ihr gleichartig an den Themen interessiert seid, sprich an den ähnlichen Themen wie auch wir, und ihr auch präferiert, euren Geist zu öffnen, die Nebelwand zur Seite zu schieben und dahinter zu schauen, um das Große und Ganze zu erkennen. Aber das Gesetz der Anziehung der Gleichart macht noch vieles mehr.
Ja. Das war das große Glück, dass wir uns kennenlernen durften. Das ist die Anziehung der Gleichart. Wir sehen es übrigens in ganz normalen, auch in der Beobachtung, gehen wir wieder so ein bisschen in die Wissenschaft. Jeder kann Wissenschaftler sein bei sich zu Hause. Nehmt ein Glas Wasser. Ihr füllt es halb mit Wasser Und dann füllt ihr noch die andere Hälfte mit Öl dazu. Irgendein Salatöl, Olivenöl, was auch immer. Jetzt macht ihr diesen Deckel zu, vielleicht ein Marmeladenglas und schüttelt das einmal richtig durch. Dann merkt ihr, wie diese gesamte Verbindung eben halt zwischen dem Wasser und dem Öl da ist. Jetzt stellt ihr das aber wieder hin. Und was passiert dann? Das Öl und das Wasser sind offenbar nicht gleichartig und deshalb ziehen sie sich auch nicht an, sondern sie stoßen sich regelrecht ab. Und man sieht plötzlich, dass das Wasser und das Öl ganz scharf getrennt voneinander, übereinander in dem Glas zu sehen ist. Und das ist nicht nur, dass auf der einen Seite die Ölpartikel sich durch die Gleichart gegenseitig anziehen, sondern auch gleichzeitig die Wasserstoffe durch die Ungleichart das Öl abstoßen. Und genau diese Abstoßung und Anziehungsart ist eine ganz deutliche, sichtbare, ein deutliches sichtbares Phänomen, wie die Anziehung der Gleichart funktioniert. Und so funktioniert es eben halt auch in unserem täglichen Leben. Wenn wir in der Schule gewesen sind und wir haben Schulausflüge gemacht mit 30 Kindern, dann haben sich Gruppierungen gebildet nach der Anziehung der Gleichart. Die einen wollten Sport machen, die anderen haben irgendwo faul rumgelegen, andere haben irgendwie sich für die Natur interessiert und in irgendwelchen Pflanzen rumgefummelt, was auch immer. Das ist die Anziehung der Gleichheit, die wir überall sehen.
Man fummelt nicht in irgendwelchen Pflanzen herum, man gärtnert.
Also ich habe zum Beispiel als Kind immer gerne angefasst, die kleinen Spitzen von den grünen Nadelbäumchen, wenn die dann so vorne, so diese kleinen grünen Spitzchen, die dann eben gekommen sind im Frühjahr, die den Baum dann haben größer machen lassen. Aber ich habe sie nicht kaputt gemacht, sondern ich habe sie nur angetastet. Und das ist schon eine Art Fummeln gewesen. Das war ein bisschen salopper Ausdruck.
Ja, sollte auch lustig bleiben. Andreas, das heißt, diese drei großen Gesetze durchziehen unsere Schöpfung, durchziehen unser Leben, unseren Alltag, unser geistiges Leben. Auch wenn wir mit geistigen Themen beschäftigt sind, dann ziehen wir gleichartige Gedanken an. Denn vielleicht ist das auch noch ein ganz wichtiger Punkt, um auf ein zentrales Thema der heutigen Zeit noch zu sprechen zu kommen. Das ist das Thema Angst. Die Angst, die ja vielen Menschen über die Politik, über die globalen Akteure und Führer auf die Menschen zugelassen wird und losgelassen wird. Wir denken an die Lockdown-Maßnahmen, mit was die begründet wurden. Heute haben wir ein Video veröffentlicht aus der US-Redaktion, dass eine wichtige US-Studie klar zeigt, dass die Staaten, die sich nicht an diese strengen Lockdown-Maßnahmen gehalten haben, am besten alles überstanden haben, die Wirtschaft gesünder ist, die Menschen gesünder sind und die Leute in einem wunderbaren Zustand und vor allem übrigens auch, was die Covid-Fälle angeht, nicht dieses Dilemma passiert ist, was derzeit zum Beispiel in Shanghai passiert oder eben auch in anderen Ländern wie in Deutschland, wo man sagt, es muss alles isoliert werden und voneinander getrennt werden. Und um diese Maßnahmen durchzusetzen, hat man den Menschen weltweit große Angst eingejagt. Ihr müsst alle sterben, jetzt kommt ein nächstes Virus, ihr müsst euch boostern lassen und nochmal, damit ihr nicht sterbt. Also das heißt, man versucht von allen Seiten auf der Welt auf die Menschen zuzugreifen durch das Thema Angst. Und jede Angst, die ausgelöst wird in einem Menschen, erzeugt, wie übrigens jede andere Emotion, Regung, jeder Gedanke, jede Tat und jedes Wort, ein unsichtbares Feld über der Person, über einem jeden. Und diese unsichtbare, ich sag mal Wolke, oder Sheldrake hat es das morphogenetische Feld genannt, zieht sich nach diesem wichtigen Naturgesetz der Anziehung der Gleichart mit anderen Kraftwolken, Kraftzentralen der einzelnen Menschen zusammen. Sie werden, wie das Öl in dem von dir gerade beschriebenen Wasser, wieder zu einer Wolke zusammengezogen. Und je mehr Menschen auf der Welt Angst haben, umso größer wird die Wolke, die durch jeden Einzelnen genährt wird, durch jeden Angstschub, den jeder hat. Und das dürfte im Moment ein ziemliches Maximum auf dieser Erde schon erreicht haben. Und jeder bleibt mit seiner Wolkenzentrale wie durch einen unsichtbaren Strang verbunden. Das heißt, sozusagen als Urheber kommt auf ihn nun die Wechselwirkung vielfach zurück. Das heißt, offenbar wissen die Lenker an den globalen Spitzen oben, die gerade vorhaben, sich die ganze Welt untertan zu machen, genau, was sie tun. Denn wenn so ein gesamtes morphogenetisches Angstfeld über der Erde herrscht, dann passiert das, was jetzt gerade abläuft, dass auch wenn die Maske aufgehoben wird, die Leute weiter Maske tragen. Und auch wenn es heißt, ihr müsst euch nicht mehr impfen lassen, dass viele doch freiwillig dahin laufen.
Ja, der Professor für Biologie und Experte für Epigenetik, Bruce Lipton, hat es sehr deutlich beschrieben. Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Und sein Milieu kann man selbst anlegen. Oder man kann es sich auch anlegen lassen, durch Systeme zum Beispiel. Das bedeutet, wenn ich beispielsweise mich entsprechend aufstelle und dafür sorge, dass mein gesamtes Milieu gut ist, das fängt zum Beispiel körperlich an mit der normalen Ernährung, mit entsprechender Bewegung und so weiter, dann schaffe ich mir ein gesundes Milieu, womit ich jede Mikrobe, jedes Virus im Normalfall locker mit bewegen kann. Und auf dieser Ebene ist natürlich auch keiner der Politiker reingegangen, sondern die haben gesagt, wir müssen uns vor diesem Virus schützen, wir müssen uns vor dieser Mikrobe schützen, sonst haben wir keine Chance zu überleben. Also auf die Stabilisierung des Milieus der einzelnen Menschen geht keiner rein. So, man hat stattdessen Angst gemacht und das ist eine andere Form des Milieus, die zu den körperlichen noch dazukommen, nämlich das geistige Milieu. Wenn ich beispielsweise morgens aufstehe und ich sage zu mir zum Beispiel, heute wird ein guter Tag, dann kann ich mich schon entsprechend programmieren. Mein geistiges Milieu wird gut. Meine Gedanken versuche ich ins Gute hineinzubringen. Ich versuche eben halt, mich nicht auf das Dunkle zu konzentrieren und sage, oh, jetzt gucke ich mal ganz kurz hier in die Online-Boulevardzeitung und gucke mir mal wieder an, was dafür ein Hass gesät wird. Und das zieht mich dann runter. Ich werde dann übrigens schwerer und sinke dann wie der Stein eben halt runter. Sondern ich sage eben halt, nein, ich konzentriere mich auf den kleinen Grashalm, der zwischen zwei Betonplatten sich gerade durchwühlt und ich sage, wow, was für eine großartige Kraft diese Gesetze der Natur uns doch hier zeigen, jeden Tag an einem einzigen Grashalm, der irgendwo wächst. Und damit konzentriere ich mich auf das Richtige, nämlich auf die Natur. Und wenn ich diese Gedanken, diese Emotionen, diese Intuition nach außen strahle, dann sind meine Gedanken getränkt mit dieser großartigen, richtigen Energie. Und jetzt kommt das Gesetz der Gleichart, nämlich die Anziehung der Gleichart. Andere Menschen denken auch. Und wir müssen uns vorstellen, diese Gedanken wie in einem Comic, wo also die Sprechblasen oben drin sind, so sind ungefähr auch unsere Gedanken. Das heißt, die Gedanken bilden eine Form und sie sind übrigens grobstofflich, nicht feinstofflich, aber sie sind feiner grobstofflich. Es gibt feine, mittlere und grobe Grobstofflichkeiten. Das ist eine bestimmte Art. Und der Gedanke, das Wort und die Tat gehören zur selben Art, aber sind unterschiedlich dicht. Deshalb ist es eben halt auch feiner oder gröber. So, und dieser Gedanke geht jetzt nach außen und sucht sich im Äther, im Raum, gleichartige Gedanken. Das ist spielt überhaupt keine Rolle, wie weit das weg sind. Das kann sein in Kanada, dass ich mich mit einem Gedanken verbinde in Australien, weil hier der Raum keine Rolle spielt. Und diese Energie verstärkt sich jetzt im Außen und fällt sowohl auf mich zurück, als auch den gleichartigen Denker, den ich vielleicht nicht einmal kenne, in einem ganz anderen Land. Und so können wir uns gemeinsam heben, so wie er gerade den Sonnenaufgang in Australien genießt, erlebt und sich gut programmiert, genieße ich eben halt diesen kleinen Grashalm zwischen den Betonplatten. Und so ziehen wir uns gemeinsam nach oben und werden lichter und steigen damit schon alleine auf in dieser momentanen einzelnen Situation. Ich kann aber auch sagen, ich stehe morgens auf und sage, ist das alles furchtbar. Jetzt kommt der Krieg. Jetzt haben wir nichts mehr zu essen. Jetzt kommt jetzt die Situation, der Russe ist jetzt eingefallen und alles ist ganz, ganz furchtbar und ich habe keine Chance und ich verliere sowieso irgendwo meine Lust und die Impfpflicht droht und so weiter. Auch diese Gedanken treten nach außen und verbinden sich auch mit gleichartigen Gedanken von anderen, die sich auch gerade dabei sind, selbst zu ruinieren, indem sie sich nach unten ziehen, verstärken sich auch im Externen und fallen auf die beiden Gedankenurheber zurück. Und so kann ich zum Beispiel durch eine richtige Ausrichtung mich entsprechend auch programmieren und mich selbst auch in die Heiterkeit und in die Leichtigkeit bringen. Wir kennen es doch alle, wenn man sich das erste Mal in seinem Leben verliebt, dann ist man ein ganz anderer Mensch. Da merkt man auch, wie man körperlich aufblüht. Andere gucken einen an und sagen, Mensch, du siehst gut aus. Deine Haut ist ganz feinmaschig, deine Augen strahlen, du siehst gut aus. Und dann antwortet man, ja, ich bin verliebt. Man sieht es also von außen, weil dort sich das Milieu insgesamt durch diese gute Programmierung jetzt entsprechend entwickelt hat. Auf der anderen Seite sehe ich es aber auch bei jemandem, der sich runterzieht. Er wird fahl, seine Haut wird eben grober, die ganze Art, die Augen werden matt, die Haare sind matt und so weiter. Das ist eine Frage der Programmierung. Und jetzt denkt mal an euer erstes Date. Ihr geht zusammen essen mit der Frau oder mit dem Mann eurer Träume, die ihr gerade kennengelernt habt. So, dann steht man lange vorm Spiegel. Man ist ganz geistesgegenwärtig. Man bereitet sich vor, jedes Haar muss sitzen. Man möchte eben halt auch einen guten Eindruck hinterlassen. Das schafft natürlich eine unglaublich gute Energie und auch ein gutes Milieu um einen selbst herum. Und jetzt ist es wichtig, das nämlich beizubehalten. Schnitt, 20 Jahre Ehe. Er sagt, lass uns heute Abend essen gehen. Und sie sagt, ja, ist okay. Geht einmal mit der Hand durch ihre Haare und sagt, alles klar, ich bin fertig. So, das ist die große Gefahr, dass man in der Geistesgegenwärtigkeit weiter so aktiv bleibt und immer wieder bewusst durch das Leben geht in dieser Form und immer wieder sich dieser Schöpfungsgesetze bewusst zu sein. Und so kann man sie wirklich unglaublich gut nutzen und sich sein Milieu, sein morphogenetisches Feld, wie es Sheldrake gesagt hatte, selber anlegen.
Puh, da haben wir heute eine Menge gelernt. Auf jeden Fall haben wir auch gelernt, dass wir die Verantwortung für uns selber übernehmen, für unser Denken und uns nicht denken lassen von anderen oder vom Alltag. Das heißt, ständig wieder neu werden, ständig wieder neu anfangen, eine neue, frische Energie in sein Leben hineinbringen. Das Wichtigste aber ist es, sich von dem Denken anderer nicht belasten zu lassen, zum Beispiel, wenn die den Plan haben, uns mit Angst zu überschütten. Genau das Gegenteil sollten wir dann tun, um dem nicht anheimzufallen, sondern selbstständig da wieder rauszukommen. Und das werden wir heute im Abendgebet machen. Wir werden heute im Abendgebet über das Thema sprechen, was können wir gegen die Angst tun? Andreas, wir haben heute über Verantwortung gesprochen, über die Wechselwirkung unseres Handelns, Denkens und Tuns. Was hat das Ganze mit unserem Schicksal zu tun? Es heißt ja auch immer wieder, ach, der hat aber ein ganz schweres Schicksal und das ist so ungerecht. Und manchmal wird auch ein Satz gesagt wie, dass Gott sowas zulässt.
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Das Wesentliche ist erst einmal, dass wir erkennen müssen, dass wir uns nicht eindampfen lassen dürfen. Das möchte ich nochmal ergänzen, wie wir zu denken haben. Und ich denke hier an die großen Verschwörungstheoretiker aus heutiger Sicht, Ernie und Bernd aus der Sesamstraße. Ernie und Bernd, die haben nämlich gesagt, der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Also das ist ja heute schon eine Querdenker-Aussage, denn wenn man so etwas fragt, dann wird es nämlich kritisch. Also in der Sesamstraße gab es schon bereits die Verschwörungstheoretiker, die haben nämlich gesagt, wer nicht fragt, bleibt dumm. Das ist die wichtige Voraussetzung. Und wenn man dann nämlich fragt und wenn man etwas nicht versteht, es einfach annimmt, dann kommt man schon mal in eine Situation, dass man nur das verinnerlicht und in sein Medium mit anlegt, was man selber sich erarbeitet hat, weil man es auch verstanden hat oder intuitiv eben halt durchempfunden hat. Auch das ist wirklich wichtig. So, und wenn man das nicht tut, dann gerät man eben halt eventuell auf eine schiefe Ebene, weil man sich steuern lässt. Und dann bedeutet das, dass man irgendwann nicht mehr richtig in den Gesetzen der Natur steht, sondern falsch in den Gesetzen. Es geht nicht um Gut und Böse, da ist schon wieder so eine moralische Wertigkeit drin. Es geht um richtig und falsch. Und was richtig ist, zeigt uns die Natur. Wir wissen zum Beispiel, dass ein unendliches Wirtschaftswachstum falsch ist, weil es nichts in der Natur gibt, was unendlich wachsen kann. Und damit sehen wir schon mal ganz klar, Naturgesetz zeigt, unsere Wirtschaftswissenschaft ist klar falsch, muss also gemacht werden, geändert werden. Und irgendwann wird man in Hunderten von Jahren sagen, in was für einer Zeit habt ihr da gelebt? Das konnte doch jeder mit eigenen Augen sehen. So. Und wenn man sich dem aber nicht unterordnet, sondern es eben halt selbst macht, dann kann einem nichts passieren. Wenn man sich aber steuern lässt, hat man die Konsequenzen zu tragen. Und das bedeutet, dass man sich dann belädt, man wird dann immer dichter, man wird dann immer schwerer und dann kommt dann irgendwann die Wechselwirkung. Das ist nämlich das Karma und Dummheit schützt hier vor Strafe nicht. Das muss man auch ganz klar sagen, denn es kann nämlich jeder empfinden. Man muss auch nicht Geisteswissenschaftler sein, um das zu verstehen. Jesus hatte unter seinen Aposteln übrigens keine Theologie und Geisteswissenschaftler, sondern Zimmerleute und Fischer. Das heißt also, es sind einfache Menschen, die die Zusammenhänge sehr wohl verstehen, vielleicht sogar besser als die überzüchteten Verstandesdenker. Und entscheidend ist, wenn man sich richtig stellt, hat man auch die Konsequenzen zu tragen und die sind leicht und schön und darauf kann man sich freuen. Und wenn man eben halt falsch steht, muss man eben halt wissen, dass man auch dafür seine Rechnung zu zahlen hat. Wenn ich mir heute ein Auto kaufe, was ich mir nicht leisten kann, dann kann es sein, dass das Auto in 3 Jahren kaputt ist durch einen Unfall und ich muss trotzdem die Rechnung weiterzahlen. Das ist eben halt die Seite, die dann eben halt dahinter steht. Die Schuld muss immer beglichen werden. Und ich mag diesen Schuldkult nicht, weil ihn nämlich die Kirche dermaßen pervertiert hat aus meiner Sicht, dass man eben mit dieser Schuld und Sühne arbeitet, aber in einer Form, die von den Kirchen gesteuert wird und nicht im Rahmen des Schöpfungsgetriebes, was absolut perfekt läuft. Es gibt keine Fehler. Es gibt niemanden, der zu Unrecht beispielsweise etwas erleben muss, weil er in irgendeiner Form immer etwas davor gegeben hat. Das ist ein ganz wichtiger Prozess.
Danke für diese Ausführungen. Bevor wir gleich hier schließen für heute, weil politische Themen gibt es heute nicht, sondern wir wollen einfach mit euch ein bisschen philosophieren über den Sinn des Lebens, Andreas. Und manche fragen immer wieder, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Körper, Seele und Geist? Und wir gehen der Einfachheit halber zuweilen dazu über, Seele und Geist in einem Atemzug zu nennen, was aber nicht ganz richtig ist, wenn man genauer differenzieren möchte.
Wow, das ist natürlich eine unglaublich umfangreiche Frage. Also man kann sie beantworten, wenn wir aus der Schöpfungsebene heraus, aus der Urkraftzentrale, aus der Schöpfungskraft heraus argumentieren, dann sehen wir, dass eine unglaubliche Energie der Schöpfung, Gott steht übrigens außerhalb der Schöpfung. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, dass wir eines schon mal wissen, wenn zum Beispiel jemand sagt, ein Mensch ist göttlich oder hat göttliche Fähigkeiten, nein, das hat er nicht, denn der Schöpfer steht neben seinem Werk und ist nicht in sein eigenes Werk involviert. Stellt euch das vor wie ein Bildhauer, der jetzt eine Figur beispielsweise meißelt, die sehr schön ist, dann ist der Bildhauer nicht automatisch mit seiner Figur, die er gemacht hat, verbunden, geistig sehr wohl. Das heißt, der Geist des Schöpfers, nämlich dieses Bildhauers, ist in der Figur zu finden, aber der Bildhauer selbst nicht. Und genau so, ich versuche dieses einfache Beispiel zu nehmen, müssen wir auch sehen, dass Gott nicht in seiner Schöpfung selbst involviert ist, sondern außerhalb der Schöpfung steht. Wir sind in der Schöpfung. Die ist perfekt. Und jetzt läuft durch bestimmte Ebenen hindurch, das wird auch genau beschrieben, eine Entwicklung dieses Geistes, wie er erstmal entstehen konnte. Da gibt es bestimmte Phasen wie ein Keim und Umhüllungen und dann gibt es einen Kern. Und dieser geistige Kern, das ist irgendwann die Grundlage, die wir hatten, irgendwann mal vor vielen tausend Jahren wahrscheinlich, als wir das erste Mal auf die Erde gekommen sind. Wir beschreiben uns gerade selbst.
Ja, ich möchte vielleicht in dem Zusammenhang kurz darauf hinweisen, dass es ja 2 Lager gibt, die kämpfen gegeneinander, nämlich das Lager der Evolutionslehre und das Lager der Schöpfungsgeschichte. Und das, was du hier schon in Teilen berichtet hast, zeigt, dass beides richtig ist und eigentlich Hand in Hand miteinander geht und nicht gegeneinander ist.
Okay, ich glaube, ich hole auch dann wahrscheinlich zu weit aus. Also machen wir es einfach mal so. Du hast recht, die Evolution finden wir natürlich sehr deutlich in unserem Körper. Wenn man beispielsweise die Kinder von Eltern sieht, dann kann man erkennen, dass es durchaus ein Kind der Eltern ist, weil Ähnlichkeiten sind Körpergröße, Gesichtsform und so weiter. Man findet dort bestimmte Dinge und wir wissen auch, dass es eine Evolution gibt, dass also die Menschen sich entwickelt hatten. Im 15. Jahrhundert waren die Menschen im Durchschnitt kleiner, heute sind sie zum Beispiel größer geworden. Sie haben sich durchweg verändert, das ist keine Frage. Aber dadurch, dass wir natürlich nicht nur aus Körper bestehen, sondern dieser Körper natürlich auch ein Ich braucht, um überhaupt diesen Körper zu beleben. Das ist ja das Frankenstein-Syndrom. Da gab es einen Dr. Frankenstein in diesem Film beispielsweise oder in den Büchern, der gesagt hat, ich baue einen Mensch nach, indem ich alle Teile, so wie der Mensch zusammengebaut ist, zusammenfüge. Und dann habe ich aber ein Problem. Die Vis Vitalis bleibt aus, also die Lebenskraft bleibt aus. Welches ist die Schöpferkraft, die es eigentlich zum Leben bringt? Und dazu braucht es einen Geist, der dort drin ist, der verbunden ist mit den Schöpfungskräften. Und das ist eben halt dies eigentliche Ich. Und die Seele ist so aufgebaut, dass sie quasi um diesen Geistkern eine Art feinstoffliche Umhüllung hat. Und diese feinstoffliche Umhüllung ist dann wiederum verbunden über ein ganz bestimmtes System der Blutausstrahlung mit dem Feststoffkörper. Das ist das, was wir so sehen. Die Hand, die Arme, alles, was wir sehen von uns, das ist ja der grobstoffliche Körper. Und so ist der Mensch quasi aufgebaut, wie diese, ich sage mal, diese Puppen aus Russland, diese ineinander gestellt werden. Also innen drin ist der Geist, dann kommt die Hülle, das Ganze ist dann die Seele und das Ganze eben halt feinstofflich und grobstofflich verbunden in dem Körper.
Also und vielleicht noch mal, meine Frage zielte so ein bisschen in eine andere Richtung, aber es ist ja immer, ihr seht hier ungefähr, was ich täglich erlebe, wenn ich eine einfache Frage stelle. Da brauche ich immer Zeit, bis die Antwort dann auch gegeben ist. Das ist bei wissenschaftlich orientierten Leuten so und ich schätze das ja auch sehr, weil man immer nur dazu lernt. Also nochmal, es ist mal irgendwann der Satz gefallen, ich bin eine Seele, ich habe keine Seele. Das ist eben nicht richtig, sondern die Seele ist sozusagen, wenn man es ganz schnell und furchtlos sagen will, die Umhüllung um den Geistkern. Und der Geistkern, das ist das Ich-Bewusstsein, das sich hier auf der Erde in den Körper inkarniert. Wir sind also, während wir hier auf der Erde wandern, geistig durch unseren Geistkern. Wenn wir hinübergehen, dann ist es die Umhüllung, die Seelenumhüllung, die dann sozusagen auch aus dem Körper mit rausgezogen wird. Und wenn wir also vom Jenseits sprechen, dann können wir davon reden, dass die Seele dort weiter wandert.
Ja. Und das ist jetzt die wirklich entscheidende Frage. Ist das Kind einzig und allein aus dem leiblichen Vater und der leiblichen Mutter hervorgegangen? Oder gibt es noch Außenkräfte, die eine Rolle mitspielen? Und jetzt kommen wir einmal zur Situation nach der Zeugung eines Kindes. Das heißt, das Ei sich entwickelt in der Frau und ein ganz kleiner Körper entsteht. Übrigens, dieses Gewebe, was dort entsteht, wird versorgt durch das Blut der Mutter. Das heißt, das Blut der Mutter ist identisch auch mit diesem Blut, welches in diesem kleinen Körper entsteht. Und irgendwann erst beginnt sich dieses eigene Blut, ein eigenes Blut zu entwickeln, also eine Persönlichkeit zu entwickeln. Und dieser Abschluss dieser persönlichen Entwicklung des Blutes, des eigenen Blutes, ist in der Mitte der Schwangerschaft, also nach 4,5 Monaten, nämlich dann, wenn der Körper, also gewissermaßen das Gefäß, in das die Seele einziehen will von extern, das dann dort im Prinzip hinein kann, weil der Körper dann überhaupt erst die Entwicklungsstufe erreicht hat. Denn im Mutterleib findet ja eine Art Evolutionszeitraffer statt. Das kann man ja auch gut sehen. Und dadurch kann man auch die Evolution relativ gut erklären, wenn man sich mal so Bilder anguckt, so aus irgendwelchen Ultraschallbildern. Man kann dann sehen, wie zum Beispiel es aussieht wie ein Fisch, wie eine Qualle und wie auch immer. Also so verschiedene Stufen eben halt auch dieses Körpers sich entwickelt hatten, die Evolution dort abläuft. Und irgendwann ist dann eben halt die Größe erreicht und die Qualität. Und dann erst kann die Seele einziehen. Das ist übrigens in dem Moment, wenn die Mutter die erste Kindsbewegung erlebt. Dann ist die Seele plötzlich eingezogen, wo die Mutter sagt, jetzt hat sich's bewegt. Und in diesem Moment erst hat dieses Kind diese abgeschlossene eigene Blutidentität. Das ist interessant. Man muss sich ja mal die Frage stellen, warum nicht jedes Kind dasselbe Blut hat oder dieselbe Blutzusammensetzung wie die Mutter, sondern so konträre Blutgruppen haben kann sogar, dass das Kind niemals als Blutspender zur Verfügung stehen würde, egal wie man da überhaupt so steht jetzt. Also daran erkennt man schon einmal, dass hier eine ganz persönliche Individualität eine Rolle spielt. Und das finden wir dann auch immer wieder mit diesem Begriff des Blutes. Man sagt ja auch, die haben feuriges Blut oder der hat's im Blut. Das wird damit immer wieder in Verbindung gebracht. Deshalb immer wieder mit dem Thema das Blutgeheimnis, wovon ich spreche, von Christopher Vasey. Damit kann man es sehr gut verstehen.
Wir werden übrigens in diesem Jahr noch ein anderes Buch von Christopher Vasey bekommen, und zwar das Geheimnis der Geburt, wo er über viele dieser Dinge, über die wir auch heute gesprochen haben, ausführlich berichtet. Also Christopher Vasey, der Schweizer Naturheilpraktiker, der hat schon mehrere Bücher veröffentlicht. Wir haben Gesund durchs Chaos, wo wir lernen, wie wichtig es ist, dass wir jetzt unseren Körper und unseren Geist gesund halten, indem wir ganz bestimmte Dinge beachten und nicht vergessen. Ganz wichtig. Dann gibt es, was du heute mehrfach erwähnt hast, das Blutgeheimnis von Christopher Vasey und die Kraft der Naturwesen, also auch ein Meisterwerk aus unserer Sicht über die unsichtbaren Helfer in der Natur, die natürlich nicht ins Reich der Märchen und Legenden gehören, sondern zu unserem realen Leben gar nicht anders als dazu gerechnet werden müssen. Ganz kurz noch ein Nachtrag zu der Inkarnierung der Seele des Kindes zur Mitte der Schwangerschaft, Andreas. Auch hier können wir wieder die Naturgesetze, die du vorhin erläutert hast, zugrunde legen. Denn nach welchen Kriterien wird eine Seele zur werdenden Mutter angezogen? Denn es sind ja vor diesem Prozess Mitte der Schwangerschaft durchaus einige Seelen, die sich dort aufhalten, weil natürlich, wenn man als Seele ins Jenseits kommt, man sehr schnell erkennt, Mist, ich habe auf der Erde nicht alles getan, um mich weiterzuentwickeln. Und da drüben erkennt man das relativ schnell und leichter als hier, wo dieser grobstoffliche Verstand alles zu verhindern versucht, was Erkenntnis und Wahrheit heißt. Und wenn man das drüben erkennt, hat man natürlich auch den Wunsch, so schnell wie möglich wieder in den Stoff zu kommen, um diesen Weg fortsetzen zu können und endlich öfter dran zu denken, ich muss mich entwickeln, ich muss besser werden. Und jetzt sind es verschiedene Möglichkeiten, nach denen eine Seele inkarnieren kann. Und das ist entweder das Gesetz der Wechselwirkung, dass man praktisch mit jemandem in der Familie, ob es die Mutter ist, ob es der Vater, Geschwister oder die Großeltern sind, noch eine Rechnung offen hat. Und zwar der mit der Seele oder die Seele mit ihm oder man auch gleich mit mehreren zusammengeführt wird in dieser Familie, mit denen da noch ein paar Dinge zu klären sind. Vielleicht hat man selber jemandem Unrecht getan und es wird einem jetzt Unrecht getan und man darf daran lernen. Da gibt es so viele Beispiele. Ich kann immer nur wieder auf diese drei Bände im Lichte der Wahrheit auch hinweisen, wo diese Prozesse sehr ausführlich dargestellt werden und einen natürlich auch in dieser Gänze und in dieser auch Schwere manchmal zusammenzucken lassen. Es kann aber auch das Gesetz der Anziehung der Gleichart sein, dass also die kommende einzuziehende Seele eine Gleichart hat mit Mutter oder Vater oder jemand anderem in der Familie, um dadurch vielleicht auch etwas Aufbauendes zu schaffen. Oder wenn es etwas Gleichartiges ist im destruktiven Bereich, um aneinander zu lernen und zu wachsen. Ja, und auch hier kann man eben immer wieder feststellen, wie wichtig es ist, dass man sich der Gesetze des Lebens bewusst wird und eben auch erkennt, wie wichtig es ist, dass wir diese Gesetze einzuhalten lernen, denn angesichts der Zeit, in der wir jetzt stehen, der großen Transformation, des Great Reset, diese Dinge gehen natürlich hier zunächst für uns sichtbar von der Erde aus, aber die Transformation und der Great Reset ist im Himmel schon lange beschlossene Sache für diese Zeitqualität jetzt, in der wir stehen. Und damit wir gut durch dieses Nadelöhr kommen, gibt es überhaupt keine wichtigere Sache, als dass wir endlich erkennen, dass es Zeit wird, dass wir den Willen zur Verbesserung haben, um diese Erde heilen und gesunden zu lassen.
Also ich kann dem nur wirklich zustimmen und deshalb ist es auch so wichtig, dass man sagt, dass eine schwangere Frau, die also ein Kind in sich trägt, gerade wichtig zur Zeit der Inkarnierung, sich immer mit Schönem umgibt, sich niemals mit schlechter Energie umgibt, denn schlechte, dunkle Energie hat eine enorme Anziehungsfähigkeit. Und wenn man beispielsweise eine Seele, die ja schon über die schwangere Mutter quasi schwebt, und wartet darauf, dass das Gefäß in der Mutter so groß und so qualitativ hochwertig ist, dass es einziehen kann, dass dann nicht plötzlich aus irgendwelchen anderen Gründen diese Seele plötzlich verdrängt wird und eine falsche Seele angezogen wird, also eine dunkle Seele. Wie kann das passieren? Also eine schwangere Frau fährt mit dem Zug und steht direkt im Zug neben einen anderen Menschen und der hat eine sehr dunkle Energie, irgendein ganz schwieriger Mensch mit einer ganz furchtbaren Energie, der eine so starke Kraft ausübt, dass er die eigentliche vorgesehene Seele verdrängt und auf der Anziehung der Gleichartsbasis eine solche Seele anzieht und die dann plötzlich in der Mutter landet. Und dann gibt es die sogenannten schwarzen Schafe, wie man sie immer so schön nennt. Auch das sind hochinteressante Phänomene, mit denen man sich da auseinandersetzen kann.
Ja, ganz wichtig, dass schwangere Frauen versuchen, wie Andreas es schon sagt, in einer schönen Umgebung zu sein, möglichst nicht viel in turbulente Gegenden, in Stadtmitte, eben in der U-Bahn oder S-Bahn fahren, für diese wenigen Monate, in denen es echt darauf ankommt. Jetzt wünschen wir euch besinnliche Ostertage und wir hören uns zum Abendgebet. Da geht es um das Thema, wie bekämpfe ich die Angst? Und bleibt bei euch, bleibt beschützt, bleibt im Gottvertrauen.
Alles Liebe aus Kanada, hier von uns.